ARD Sounds.
In der ersten Hälfte meines Lebens habe ich eben viele Dinge getan, die ich nicht wollte unbedingt, die ich einfach machen musste. Ich war allen vielen Zwängen unterlegen, wie man das eben, wie das viele, viele Menschen eben auch kennen und müssen. Man muss halt irgendeine Arbeit machen, ob man die gerne tut oder nicht. Und jetzt habe ich eben das große, große Glück, dass ich eine Arbeit habe, die ich liebe, in der ich gut bin. Und dadurch hat sich natürlich vieles verändert in meinem Leben.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Nele Neuhaus. Sie ist eine der erfolgreichsten Krimi-Autorinnen Deutschlands und ihre Taunus-Krimis wurden millionenfach verkauft, in zahlreichen Ländern veröffentlicht und auch in vielen Sprachen immer wieder übersetzt. Außerdem auch verfilmt. Jetzt ist ihr 12. Taunus-Krimi erschienen. Alles wird Asche. Darüber und über ihren außergewöhnlichen Weg zur Bestseller-Autorin unterhalten wir uns heute, worauf ich mich sehr freue. Hallo Frau Neuhaus, wie schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Herr Jäger.
Und zuallererst herzlichen Glückwunsch. Ihr neues Buch Alles wird Asche ist auf Platz 1.
Ja, tatsächlich hat es das geschafft, den Sprung von 0 auf Platz 1 auf die Bestsellerliste und ich bin wahnsinnig glücklich.
Nicht Ihr erster Platz 1 auf der Bestsellerliste. Gewöhnt man sich an so einen Erfolg?
Nein, man kann sich tatsächlich dran gewöhnen, dass man Bücher schreibt und dass die Bücher von vielen Leuten gekauft werden. Aber dieser Moment, gerade weil das ja kurz nach der Beendigung der Arbeit kommt, dieses unwahrscheinliche Erlebnis, dass die Bücher sich so viel verkaufen, das ist jedes Mal wieder was Neues, was Spannendes. Und jedes Mal bin ich wieder aufs Neue wie ein Newcomer glücklich und beseelt, wenn das passiert.
Das glaube ich Ihnen. Ist auch schön, dass Sie sich noch so über diesen Erfolg dann auch freuen können. Wie erfahren Sie davon? Checken Sie da die Bestsellerlisten oder gibt es da einen Anruf wie bei Sterneköchen oder so?
Genau. Es ist mein Verlag, die mich entweder anrufen oder mir tatsächlich eine Nachricht schicken, weil die da kriegen natürlich die Daten von Metis relativ früh in der Woche schon, weiß man dann, dass ab Donnerstag der eigene Name wieder auf der Liste steht.
Hat man das so ein bisschen im Gespür? Auch der Krimi könnte ein Bestseller werden oder ja, ist die Aufregung einfach groß, ob das nochmal klappt?
Es ist glücklicherweise so, dass ich wirklich so viele begeisterte Leserinnen und Leser habe, dass man schon damit ein bisschen rechnen kann, dass es wieder gut in die Bestsellerliste einsteigt. Für den Verlag ist es wahnsinnig wichtig. Für mich ist es jedes Mal wieder das Sahnehäubchen obendrauf. Also wichtiger ist für mich das Feedback meiner Leser. Wenn ich die ersten Rezensionen lese oder Feedback kriege über Instagram oder Facebook, dass die Menschen mein Buch gemocht haben. So, aber für meinen Verlag ist es natürlich wichtig, weil es ja eben automatisch auch bedeutet, dass sich das Buch sehr gut verkauft.
Wie ist das überhaupt, wenn Sie jetzt wissen, dass ganz viele Menschen überall im ganzen Land Ihr Buch lesen?
Es ist ein irres Gefühl, weil es ja doch diese Geschichte ist, mit der ich alleine ein Jahr lang gelebt habe, die ich entwickelt habe, die Figuren, die ich mir ausgedacht und ersonnen habe. Und die sind jetzt Allgemeineigentum geworden. Das ist ein bisschen so das Gefühl, wenn man sein Kind das erste Mal in die Schule schickt und hofft, dass es dort Freunde findet und nicht verprügelt wird.
Und Ihr Buch, Ihr Taunus-Krimi, hat wieder viele Freunde und Leserinnen und Leser gefunden. Stellen Sie sich die Leserinnen und Leser beim Schreiben manchmal auch schon vor?
Ja und nein. Also es ist so, dass ich natürlich mir überlege, was könnte jetzt meinen Lesern Spaß machen. Das ist oft dasselbe, was mir selbst auch Spaß macht, weil ich entdeckt habe, dass ich einen gewissen Mainstream-Geschmack habe. Was jetzt gar nicht negativ sein muss. Aber das, was ich an Geschichten mag, mögen eben auch viele andere Menschen. Und insofern bin ich mir schon immer sicher, ich habe auch ein gutes Gespür dabei entwickelt. Es ist mein 30. Buch, was ich jetzt geschrieben und veröffentlicht habe, was meine Leserinnen und Leser gerne möchten. Und meistens treffe ich eben auch diesen Geschmack.
Ist es auch immer noch mal aufregend, Ihren Namen wieder auf einem neuen Buchcover zu sehen, auch nach dem 30. Buch?
Ja, das ist immer wieder aufregend. Es ist auch vielleicht deshalb so, weil es bei mir so lange gedauert hat. Ich habe seit Kindheit oder Jugend an davon geträumt, Schriftstellerin zu werden. Ich habe damals selbst meine eigenen Bücher fabriziert, indem ich Schulhefte zusammengeklebt und wirklich Buchrücken entwickelt habe und meinen Namen auf das Buch geschrieben habe. Und ich erinnere den Tag, an dem mein erstes selbstgedrucktes Buch mit der Post gekommen ist, noch ganz genau, wie ich das Buch in der Hand hielt und einfach glücklich war. Und es hat sich bis heute an diesem Gefühl nur wenig verändert. Jetzt muss ich dazu auch noch sagen, dass meine Bücher in viele Sprachen übersetzt wurden. Das heißt, zu Hause in meinem Bücherschrank stehen wirklich sehr, sehr, sehr viele Bücher, auf denen mein Name steht. Manchmal kann ich den Namen noch nicht mehr lesen.
Was ist da alles dabei? In Asien werden Ihre Bücher auch veröffentlicht?
Ja, häufig, in Südkorea, ne? war gerade nach Schneewittchen muss sterben, war ich eine Bestseller-Autorin, bin immer noch sehr gerne gelesen dort. Aus dem Buch Schneewittchen muss sterben ist ein sogenanntes K-Drama fürs Fernsehen gemacht worden.
Wow.
Japan, da kenne ich den Übersetzer auch gut. Das sind die Bücher, die so kleinformatige Bücher, wie man quasi von hinten nach vorne liest. In China sind meine Bücher erschienen, aber eben auch in vielen, vielen anderen Ländern, in englischsprachigen Ländern, Frankreich, Spanien, in allen baltischen Staaten, in der Türkei, in Griechenland. Also es ist wirklich unglaublich.
Toll. In Japan haben Sie auch einen Buchpreis gekriegt, ne? Der Buchhändler.
Ja, in Japan. Und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, weil gerade diese Buchhändler oder Publikumspreise haben eben nichts mit Kritikern zu tun, sondern das sind wirklich Preise von Menschen, die mein Buch mögen. Und deshalb bedeuten die mir besonders viel.
Was interessiert die Japaner oder Südkoreaner an einem Krimi im Taunus in Deutschland?
Die Figuren. Es ist eben nicht das Setting, das ist ja nur der Hintergrund. Das macht natürlich den Menschen, die in der Region leben, besondere Freude. Aber alle anderen Leser dieses Buches mögen eben diese Konstellationen, die mögen die Ermittler, die mögen eben auch das, was so menschlich ist in meinen Büchern, eben Rache, Gier, Leidenschaften, Abgründe, und die sind nun mal menschlich und damit international.
Jetzt haben wir schon drüber gesprochen, wie groß Ihre Freude immer wieder ist, wenn ein neues Buch erscheint. Haben Sie auch an so einem Erscheinungstag Rituale? Was machen Sie da jetzt zum Beispiel bei Alles mit Asche, als das Buch erschienen ist?
Das ist jetzt eine ganz gute Frage, das weiß ich gar nicht. Dieses Mal war es tatsächlich so, dass wir am Abend vorher in der Stadthalle in Hofheim die Buchpremiere hatten. Das heißt, fast 1000 Leute waren da, um einen Tag vor Erscheinen des Buches eben mir zu lauschen. Und da ist das vielleicht ein bisschen untergegangen, dass am nächsten Tag erst der Erscheinungstermin gewesen ist. Aber es ist jedes Mal wieder dieser Moment, wenn ich das erste gedruckte Buch vom Verlag geschickt bekomme. Das ist wirklich ein besonderer Tag. Und dann nehmen mein Mann und ich eine Flasche Champagner und laufen 3 Straßen weiter zu meinen Eltern und stoßen drauf an.
Ihr 12. und neuer Taunus-Krimi spielt in der Tech-Branche. Ein Tech-Millionär hat eine bahnbrechende KI entwickelt. Um was geht es genau, ohne zu viel zu verraten?
Das ist genau immer mein Problem. Ich muss aufpassen, dass ich nicht spoilere. Also es ist so, dass Patrick Brinkhoff, ein Computergenie, schon in den 90er Jahren eine bahnbrechende Software entwickelt hat, die auf allen Computern weltweit läuft. Und daraus hat er eben die erste KI entwickelt. Das Buch spielt, das muss man dazu sagen, eben nicht in der Jetztzeit, sondern vor ein paar Jahren. Das heißt, wir kannten alle ChatGPT noch nicht und es ist tatsächlich eine große Begehrlichkeit natürlich entstanden. Die Amerikaner, Regierungen, andere Großunternehmen, jeder möchte eben Prometheus, diese KI, für sich haben oder eine Lizenz haben. Aber Patrick Brinkhoff hat einen hohen moralischen Anspruch. Er möchte nicht, dass diese KI, die er erfunden hat, für militärische Zwecke eingesetzt wird. Und er möchte dadurch eben auch eine gewisse Unabhängigkeit Europas von den USA erreichen und hat eben im Sinn, dass diese KI nur in Europa genutzt werden darf. Dann frönt er seinem Hobby, dass seine Leidenschaft ist das Extrembergsteigen. Und obwohl es im Unternehmen, in der Brinkhoff Group, drüber und drunter geht, weil eben die Amerikaner unbedingt diese KI haben wollen, sagt er, ich bin jetzt erstmal weg und werde das 5. Mal auf den Mount Everest klettern. Und das macht er dann auch. Und dann kommt er nicht zurück, weil er nämlich tödlich verunglückt.
Es gibt viele Todesfälle und auch eine Mordserie. Sie sind ja bekannt dafür, in Ihren Büchern auch immer wieder aktuelle Themen aufzugreifen. Wie kam Ihnen gerade die Idee zu dem Thema KI? Gab es da einen Auslöser?
Ja gut, das ist natürlich etwas, was immer mehr in unser Leben eingreift. Und unsere Tochter kam immer aus der Schule, hat gesagt, boah, ich habe mir so eine Mühe gegeben und meine Klassenkameraden, die machen alles mit ChatGPT. Und ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen. Bis ich dann irgendwann mir gedacht habe, jetzt versuche ich es einfach mal. Und habe festgestellt, dass tatsächlich ChatGPT für mich ein unglaublich gutes Recherchetool gewesen ist oder geworden ist. Mein erstes Buch Unter Haien, das ich 2005 selbst verlegt habe, dafür habe ich noch recherchiert in Büchern, die ich mir in der Stadtbücherei ausgeliehen habe und dass ich mit Menschen gesprochen habe. Das war unwahrscheinlich mühsam, da Informationen zu bekommen. Und jetzt mit ChatGPT geht das natürlich alles sehr viel schneller. Wobei man eben auch darauf achten muss, dass die KI nicht allwissend ist. Also das muss man schon immer ein bisschen nachkontrollieren. Aber so bin ich eben auf das Thema gekommen und dachte, das ist jetzt etwas, was uns interessiert. Das ist jetzt etwas, was unseren Alltag ausmacht und bestimmt und eben auch die Zukunft, ich sage es jetzt mal so, wie ich es mir vorstelle, die Zukunft der Menschheit beeinflussen will. So, und da ich nicht mit einem großen Thema zufrieden bin, sondern noch ein zweites brauche, habe ich eben dazu noch den Mount Everest mir ausgesucht.
Sind Sie überrascht manchmal auch, was die KI schon alles kann? Also das spielt teilweise jetzt schon so eine große Rolle in unserem Alltag?
Ja, ich bin sehr überrascht. Vor allen Dingen bin ich überrascht über die Geschwindigkeit, mit der sich die künstliche Intelligenz entwickelt. Als ich letztes Jahr angefangen habe, das war ungefähr, ja, so um diese Zeit vielleicht, da war ChatGPT schon wirklich gut und hatte viele Möglichkeiten oder auch ein anderes Tool, was ich benutzt habe, NotebookLM. Und das, was sich das in diesem einen Jahr weiterentwickelt hat, das ist faszinierend und auch gleichzeitig ein bisschen erschreckend.
Was fragen Sie die KI da zum Beispiel bei Ihren Recherchen jetzt auch für Ihr Buch Alles mit Asche?
Vollkommen lapidare Sachen. Also wirklich Dinge, die ich entweder schnell erfragen könnte oder mir auf eine andere Art und Weise aneignen könnte. Aber es ist viel einfacher, wenn ich ChatGPT frage, auf dem Mount Everest, bis in welche Höhe sind die Fixseile verlegt? Führen die wirklich bis auf den Gipfel? Und dann kriege ich innerhalb von Sekunden eine Antwort, die ich dann verifizieren kann. Und ganz einfache Sachen auch, was isst man gerne in Nepal? Wann geht der und der Flug da und dahin? Und das sind also wirklich ganz einfache Sachen, die ich normalerweise, wie gesagt, auch anders herausfinden könnte.
Also da gewinnen Sie Zeit. Zum einen überraschend, aber auch ein bisschen erschreckend. Ne?
Das ist so. Das ist tatsächlich so. Aber es lässt mir eben als bei meiner Arbeit als Schriftstellerin viel mehr Zeit für das, was ich eigentlich gerne tue. Nämlich eben auch das Schreiben oder das Recherchieren als solches zu Ergebnissen zu kommen, ohne dass man sich in irgendwelchen Informationen verstrickt. Das ist ja so, wenn man ein ganzes Buch lesen muss, um etwas zu erfahren, dann ist es eben auch manchmal, das besteht das Risiko, dass man sich verfranst oder dass man plötzlich gar nicht mehr weiß, was ich wollte ich überhaupt ursprünglich mal. Und das geht mit der KI zielgerichteter und genauer und viel effektiver.
Neben der KI gehen Sie trotzdem noch raus oder telefonieren und führen dann auch Gespräche für Ihre Bücher? Gucken sich die Orte an, wo Ihre Kriminalromane spielen?
Ja, unbedingt. Das ist erstmal die Schauplätze mir anzugucken, jetzt mal abgesehen von Mount Everest natürlich, da war ich nicht. Aber es gibt einen Baumwipfelweg im Taunus in Bad Camberg. Da bin ich natürlich hingefahren mit einer Freundin und bin auf diesem Weg 800 Meter lang, einen Rundgang in 30 Metern Höhe lang gelaufen, um einfach zu schauen, ist das passend, könnte das so sein, weil meine Leserinnen und Leser natürlich auch gerne dann dahin fahren und da müssen sie dann schon den Zustand vorfinden, den ich auch beschreibe. Ich bin natürlich ohnehin viel unterwegs, das heißt so die alltäglichen Wege meiner Kommissare, die kenne ich ohnehin, aber, und das ist auch sehr, sehr wichtig, nach wie vor suche ich eben das Gespräch mit Experten. Ob es um die Arbeit der Polizei geht oder ob es um die Arbeit des Rechtsmediziners geht. Diese Gespräche sind aber nur dann wirklich zielführend für mich, wenn ich vorher schon Bescheid weiß. Weil wenn ich jetzt zum Polizeipräsidenten gehe und sage, erzähl mir mal was über die Polizeiarbeit, dann guckt er mich groß an und kann mir nichts helfen. Aber wenn ich sage, mich interessiert genau dieser Aspekt, ich müsste wissen, wie funktioniert das, wen spricht man da an? Zum Beispiel bei meinem letzten Buch Monster ging es eben um eine Geiselnahme. Und die Geiselnahme in Frankfurt im Landgericht ist ein großes Thema im Buch. Und da habe ich natürlich dann die perfekten Informationen bekommen. Die findet auch ChatGPT nicht.
Ist die Polizei da offen, wenn Sie da kommen? Oder sagen die, wir haben schon genug zu tun?
Nein, in der Tat bin ich immer offene Türen eingerannt bei der Polizei. Nachdem man gemerkt hat, wie ich arbeite, was ich arbeite. Dass also mein Ziel nicht ist, die Polizei bloßzustellen oder lächerlich zu machen. Und dass ich eben auch nicht hingekommen bin, habe gesagt, habt ihr mal eine alte Fallakte, mir fällt nichts mehr ein. Das gibt's bei uns. Bei mir natürlich nicht. So, und für diese Arbeit bin ich eben auch vom Polizeipräsidenten Westhessens, der mittlerweile in Frankfurt ist, ausgezeichnet worden als Kriminalhauptkommissarin ehrenhalber. Eine wirklich, wirklich große Ehre. Die Urkunde hängt gerahmt bei mir im Büro. Die Begründung für die Verleihung dieser Auszeichnung ist, dass ich eben gut und gründlich recherchiere und die Arbeit von Polizei und Rechtsmedizin sehr authentisch darstelle. Und darauf bin ich sehr stolz.
Das glaube ich Ihnen. Ein tolles Kompliment von der Polizei. Kann KI aber auch einen Mord planen oder sogar begehen?
Ja, das ist die große Frage, ob das funktioniert. Und diese Frage stelle ich natürlich auch in meinem Buch Alles wird Asche. Mehr werde ich darüber jetzt nicht verraten, weil dann spoilere ich.
Aber wie verfolgen Sie, wir haben es gesagt, diese rasant schnelle KI-Entwicklung auch als Autorin? Haben Sie vielleicht auch Sorgen, dass die KI auch einmal ein Nele Neuhaus-Taunus-Krimi schreiben könnte?
Das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil wenn man sieht, wie rasant sich das alles entwickelt, wie KI lernt und vor allen Dingen, wie auch die Menschen lernen, KI zu benutzen. Es kommt ja immer darauf an, welche Befehle gebe ich, wie prompte ich. Und ich hatte mal, und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, eben auch einen Vortrag gehört von jemandem, der sich darauf spezialisiert hat, Leuten wie mir, die keine Ahnung haben, KI nahezubringen. Und der hat erklärt in seinem Vortrag, dass er manchmal Prompts von 1,5 Seiten schreibt. Also nicht nur, wie lange, wie hoch sind die Seile auf Mount Everest verlegt, sondern ganz dezidiert stellt er eine Arbeitsanweisung quasi. Und dann kann natürlich die künstliche Intelligenz darauf auch sehr, 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 sehr speziell und sehr dezidiert antworten. Also, wenn ich jetzt hergehe und sage, ach, ich lese so gerne die Bücher von Lee Child mit Jack Reacher, aber der hat leider nur 36 Bände geschrieben, ich möchte aber gerne einen lesen, und beschreibe ihm genau, wie die Figuren sind, wie die zueinander stehen und was ich mir gerne wünsche, kann ich mir vorstellen, dass die KI recht bald dazu in der Lage ist, mir eben ein solches Buch zu entwerfen. Mhm. Wie gut das ist, das sei dahingestellt, weil ich glaube, das, was wir Menschen können, das wird die KI noch lange nicht können. Eben diese besonderen Ideen reinbringen und Cliffhanger einbauen und all das. Ich glaube, da ist sie noch ein Stück weit von entfernt.
Ihr erster Taunus-Krimi erschien 2006. Wie entstand die Idee, damals Ihre Krimis im Taunus spielen zu lassen?
Das war tatsächlich eine Entscheidung aus Bequemlichkeit. Ich hatte mein allererstes Buch Unter Haien geschrieben, in aller Ruhe. 8, 9 Jahre habe ich daran gearbeitet.
1000 Seiten, richtig dicker Wälzer.
Ursprünglich waren es 1000 Seiten und ich hatte zig Versionen davon geschrieben. Es wartete ja niemand auf mich. Und dann war irgendwann dieses Buch fertig. Ich stellte fest, dass ich keinen Verlag für das Buch begeistern konnte und habe es dann schließlich selbst auf eigene Kosten drucken lassen. Und das Buch hat sich dann tatsächlich so durch Mundpropaganda verbreitet. Ich war ja in erster Ehe mit einem Fleischfabrikanten verheiratet und habe in seinem Unternehmen mitgearbeitet. Und im Büro habe ich tatsächlich meinen ersten Verkaufsraum gehabt. Wenn die Leute kamen, um sich ihre Wurst- und Fleischbestellung abzuholen, stand eben dort auch mein Buch. Und es war glücklicherweise kurz vor Weihnachten. Also griffen die Leute begeistert zu, kriegten eine persönliche Widmung. So, und tatsächlich kamen dann die ersten Rückläufer und sagten, Mensch, das ist ja spannend und schreibst du schon was Neues? Mhm. Ja, so weit hatte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber da ich immer eine begeisterte Krimi-Leserin war, dachte ich, warum nicht auch ein Krimi schreiben? Und die Idee hatte ich schon und dann habe ich losgelegt. Ich hatte mir dann den Oliver von Bodenstein ersonnen und Pia Kirchhoff, die gerade getrennte Ehefrau vom Rechtsmediziner. Ein bisschen angelegt waren meine Figuren schon so wie bei Elizabeth George. Die hat ja ihren adligen Ermittler Lindley und die bürgerliche Sergeant Havers als Hauptfiguren gehabt. Die habe ich sehr, sehr geliebt. Und ich dachte ja damals gar nicht daran, dass das mal Serienhelden werden. Ich wollte das eigentlich für mich schreiben und für die paar Leutchen, die es vielleicht lesen. So, und ich hatte aber tatsächlich mir eine ganze neue Geografie ersonnen, Namen von Orten, Straßen. So, jetzt war es aber so, ich konnte anders als heute nicht jeden Tag daran arbeiten. Manchmal lagen Wochen dazwischen und jedes Mal fiel es mir wieder schwer, mich zu überlegen, wo waren die, genau, wie hießen die Orte, ich musste blättern. Und dann dachte ich, Mensch, also es gibt Allgäu- und Eifel-Krimis. Ich habe noch nie davon gehört, dass einer von denen irgendwie verklagt wurde. Jetzt gibt's halt einen Taunus-Krimi. Der Taunus ist zwar ein bisschen langweilig so, habe ich erst gedacht, ne? Aber tatsächlich mit Word suchen, ersetzen, mit dieser Funktion konnte ich dann innerhalb von wenigen Minuten die Fantasienamen in echte Städtenamen verwandeln und da war an einem Nachmittag der Taunus-Krimi geboren.
So schnell ging es dann und seitdem spielen Ihre Krimis eben im Taunus. Sie sind 1967 in Münster geboren worden, sind dann in Paderborn aufgewachsen, wo Ihr Vater Stadtdirektor war, leben aber eben seit Ihrem 11. Lebensjahr im Taunus. Ihr Vater war dort dann CDU-Landrat im Main-Taunus-Kreis. Bis heute leben Sie im Taunus. Was ist der Taunus für Sie?
Der Taunus ist längst meine Heimat geworden und man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben den Vordertaunus, das ist diese Gegend, die so dem Frankfurt und dem Flughafen Mainz und Wiesbaden zugewandt ist. Das ist auch der Main-Taunus-Kreis, in dem mein Vater früher mal Landrat gewesen ist. Und hinten dran erstreckt sich dann der Taunus, der Hügelkamm, den man von der Autobahn eben auch sehen kann, mit dem Feldberg und dem Altkönig. Da liegen dann die Orte Königstein und Glashütten. Und das ist dann der Hintertaunus. Und gerade diese Möglichkeiten, diese verschiedenen Geografien machen natürlich diese Gegend extrem spannend. Es ist gar nicht so, dass der Taunus so langweilig ist, wie man erst glaubt. Weil gerade diese Diskrepanz zwischen Frankfurt und zwischen diesen Dörfern im Taunus, wo die Menschen seit Generationen leben und man eben auch die Leichen im Keller des anderen kennt. Das macht's für mich wahnsinnig spannend, bildet ein Spannungsfeld aus alten Ureinwohnern und eben neu Zugereisten, die in Frankfurt arbeiten, wohlhabenden Menschen und eben der einfachen Bevölkerung vom Land. Insofern, Sie hören es schon alle, ich bin wirklich ein Fan meiner Heimat.
Das hört man auf alle Fälle raus. Über die Jahre, kann man sagen, haben Sie jetzt jede Ecke im Taunus kennengelernt?
Und noch nicht ganz, da ist noch was übrig. Also es bleibt noch ein bisschen was für nächste Bände.
Können noch ein paar Bände dazu kommen. Wie sehr ist Ihnen Ihr Ermittlerduo aber über die Jahre ans Herz gewachsen?
Ja, Oliver von Bodenstein und Pia Kirchhoff, Pia Sander, sie ist ja verheiratet, sind wie gute Bekannte. Ich kann mich noch so gut erinnern, als ich fertig war, Unter Haien zu schreiben nach so vielen Jahren, dass ich wirklich Wehmut empfunden habe, weil ich wusste, dass ich diese Figuren, die mir eben über die Jahre ans Herz gewachsen waren, nicht mehr wiedersehen würde. Das ist jetzt bei Oliver und Pia komplett anders. Ich muss mich ja nur einfach an den Schreibtisch setzen und schon sind sie wieder da.
Begleiten die Sie auch oft im Alltag oder denken Sie oft im Alltag an Ihre Figuren, wenn Sie nicht am Schreibtisch sitzen?
Ja, doch, in der Tat, weil es ist ja auch so, was in meinen Krimis eben auch eine große Rolle spielt und was meine Leserinnen und Leser sehr mögen, ist eben, dass diese beiden tatsächlich sich auch weiterentwickeln dürfen. Es ist also nicht so, dass die nur einfach ihren Job machen, sondern man verfolgt sie vom ersten Band von Eine unbeliebte Frau an bis jetzt immer mit. Das heißt, man sieht, Bodenstein ist nochmal Papa geworden, dann ist seine Ehe in die Brüche gegangen, dann hat Pia einen neuen Mann kennengelernt, den hat sie dann irgendwann auch geheiratet und das spielt natürlich für mich auch immer eine Rolle und alles, was ich so sehe und erlebe, geht mir ja durch den Kopf und manchmal denke ich, ach, guck mal, das könnte Pia erleben, das könnte Bodenstein zustoßen und insofern sind die beiden doch, auch wenn ich nicht aktiv schreibe, immer präsent.
Finden Sie auch Ihre anderen Figuren im Alltag?
Ja, durchaus. Also das ist wirklich so viel Inspiration, man muss wirklich nur mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und dann sieht man so viele Typen, Charaktere, skurrile Begebenheiten, die man wunderbar tatsächlich seinen Figuren dann auf den Leib schreiben kann, von denen man sich inspirieren lassen kann. Und das ist ganz wichtig, genauso wie mein Notizbuch, was ich immer dabei habe, in dem ich wirklich viel notiere, was ich sehe, damit ich es bloß nicht vergesse.
Was steht da zum Beispiel drin oder haben Sie zuletzt reingeschrieben?
Gerade wenn ich am Recherchieren bin, ist das tatsächlich so, dass ich alles, was ich recherchiere, da reinschreibe. Viel, viel, viel wird bei mir noch von Hand geschrieben. Das richtige Schreiben des Buches findet dann natürlich am Computer statt, aber vorher schreibe ich fast alles mit der Hand. Ich habe das gelernt in der Schule, wenn man sich einen Spicker geschrieben hat. Das, was man einmal geschrieben hat, das hat man im Kopf. Und so ist es auch. Das heißt, wenn ich dann später meine Kladde aufschlage, dann weiß ich genau, wo ich das ungefähr finde. Zum Beispiel, wenn ich eben ein Gespräch führe mit dem Polizeipräsidenten, der mir dann eben auch ermöglicht hat, mit der Leiterin der internen Revision zu sprechen, dann mache ich mir meine Stichpunkte. Da schreibe ich vorher natürlich auch meine Fragen auf. Und insofern ist das immer so die Keimzelle meines Manuskripts, in dem ich dann auch eben zurückschlagen kann und sage, ah ja, genau, da hatte ich doch diese Figur, die hat diese Mimik gehabt und das möchte ich jetzt genau in dem Moment beschreiben. Und das ist dann immer schon meine wichtigste Unterlage, wenn ich meine Figuren entwerfe.
Und wird gut gehütet, dass es nicht wegkommt, oder?
Ja, natürlich. Und vor allen Dingen gibt es für jeden Fall ein neues Buch. Also es ist jetzt nicht so, dass die alten Gedanken dann wieder aufarbeite, sondern ich schreibe dann mit Edding den Buchtitel drauf und dann kommt es ins Regal. Allerdings, wie gesagt, einmal gespeichert, immer im Kopf. Wenn ich dann wieder in eine Situation beschreibe, dann denke ich, ach, da war doch was. Das war bei dem und dem Buch. Und dann blätter ich nach, bis ich die Stelle gefunden habe. Und da ist dann die Inspiration wieder da.
Ihre Romanfiguren haben oft auch Namen von realen Menschen. Fragen Sie da vorher und wie finden die das, wenn die plötzlich einem Mörder ihren Namen leihen?
Ja, ungefragt mache ich das natürlich nicht. Früher war das so, da war es noch einfach. Da gab es das dicke gelbe Telefonbuch, da waren zig Namen drin. Die gibt es ja nun nicht mehr. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen und habe bei Facebook meine damals sehr große Followerschaft gefragt, wer hat denn Lust und Mut, mir seinen Namen zur Verfügung zu stellen für eine Figur in meinem Buch. So, und dann habe ich irgendwas anderes gemacht. Abends gucke ich rein und denke, 2317 Leute haben mir ihren Namen zur Verfügung gestellt, explizit auch mit Wünschen, wer sie gerne sein wollten. Und dann habe ich mir natürlich die Namen rausgeschrieben, übrigens auch in dieses schwarze Buch, die ich gut fand. Und dann schreibe ich eben. Und dann ist es eben so, dass die Leute nicht Mitsprache haben. Besonders bei einem Buch, bei Muttertag, brauchte ich sehr viele Namen, weil es sehr viele Opfer gibt. Und ich glaube, das hat den Namensgebern sehr viel Freude gemacht. Vor allen Dingen, als sie dann später die Verfilmung gesehen haben. Und dann heißt eben ein Opfer genauso wie man selbst, das hat schon was. So mache ich es gerne bis heute auch. Ich kann mich erinnern, vorletztes Jahr war ich auf einer kleinen Lesereise und da war ich gerade dabei und habe die ersten Gedanken zu Alles wird Asche entwickelt. Da ist es natürlich wichtig, dass man irgendwann Namen hat. Und tatsächlich habe ich die Zuhörer gefragt und sie durften ihre Namen auf Zettel schreiben und bei mir abgeben. Die habe ich dann zu Hause gesichtet und in Alles wird Asche sind, glaube ich, 5 Namen aus diesen Lesungsaktionen ins Buch gekommen.
Was ist beliebter, Opfer oder Täter?
Täter in der Tat, wirklich? Aber eigentlich ist das ungeschickt, weil ich sage immer, wer seinen Namen ganz oft in einem Krimi lesen muss, der muss seinen Namen dem ersten Opfer leihen. Der wird am meisten erwähnt.
Stimmt, ja. Frau Neuhaus, Sie haben uns schon ein bisschen erzählt, wie Ihr Weg zu einer der erfolgreichsten und vor allen Dingen auch beliebtesten Krimi-Autorinnen Deutschlands war. Sie haben Ihr erstes Buch, weil ja Sie keinen Verlag gefunden haben, quasi selbst gedruckt. Eine Auflage von 500 Büchern, die Sie dann im Geschäft Ihres Mannes mit der Weihnachtswurst, den Weihnachtsgeschenken verkauft haben. Das Geld für den Druck kam damals sogar von Ihrem Sparbuch. Aber Sie haben auch sonst die Ärmel hochgekrempelt, haben Buchhandlungen abgeklappert, selbst Ihre erste Lesung organisiert. Wie oft müssen Sie sich kneifen, wenn Sie daran denken, was sich daraus aus diesen Anfängen entwickelt hat? Hätten Sie gedacht, dass das so erfolgreich wird?
Nein, das ist tatsächlich ein großer, großer Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Das ist oft, wenn ich so gefragt werde, was wünschst du dir noch, was hast du noch für Träume? Da muss ich sagen, ich bin ein Glückskind, dessen Träume sich zum größten Teil wirklich schon erfüllt haben. Wobei Glück kommt natürlich auch immer davon, dass man selbst irgendwas tut. Und da sind wir jetzt beim Thema. Ich habe schon immer gerne Geschichten geschrieben, aber wenn ich nicht einmal den Mut gehabt hätte, diese Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen, dann würde ich wahrscheinlich heute noch für die Schublade schreiben. Und das ist eben, glaube ich, das Mutigste, was ich je getan habe. Denn so das, was man sich selbst ausgedacht hat, anderen zum Lesen zu geben, da muss man mutig sein, weil man muss eben auch damit rechnen, dass es nicht allen gefällt. So, und jetzt war ich damals in der Situation, ich war blauäugig, ich hatte auch keine Ahnung vom Buchmarkt. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich habe gedacht, wenn du ein Manuskript hast, die Verlage freuen sich, dass sie mal wieder was zum Drucken haben und habe eben das komplette Manuskript von Unterhain an verschiedene große Verlage geschickt. Habe einfach mal in meinem Bücherregal geguckt, wie heißen die Verlage. So, und es passierte eben nichts. Ja, es kam wirklich, ich glaube, nach einem halben Jahr von dem einen oder anderen Verlag mal so eine vorgedruckte Absage. Insofern wusste ich, wenn ich das jetzt machen will, dann muss ich irgendwie einen anderen Weg finden. Der Weg geht eben nicht. Und das ist ja oft so im Leben, dass eben das Ziel nicht auf direkten Wege erreicht wird, sondern dass man eben Serpentinen nehmen muss. Und so musste ich eben was anderes mir einfallen lassen. Jetzt war es so, das Buch spielte in New York. Ich war eine unbekannte Autorin, das Buch war sehr dick. Und da sagte ein Literaturagent, zu dem ich Kontakt bekam, das hast du keine Chance mit. Also das wirtschaftliche Risiko geht kein Verlag ein, so viel Geld da rein zu investieren. Warum verlegst du die Handlung nicht einfach nach Frankfurt? Und da sagte ich, nee, ausgeschlossen. Also ganz ehrlich, ich mag Frankfurt gerne, aber das New York, das ist also schon ein bisschen was anderes und bin wirklich auch stur geblieben. Da war der Erfolg mir nicht so wichtig wie die Authentizität meiner Geschichte. Und dann passierte der 11. September. Da wusste ich so, jetzt ist New York erstmal verbrannt als Thema. Da will jetzt keiner mehr von was wissen. Das hat dem Buch aber gut getan. Und das ist auch etwas, was ich vielen Menschen, die mich um Rat fragen, wenn sie selber schreiben, was ich immer wieder sage, immer weiter dran feilen an einem Text. Es kann nur besser werden. Ja, und das hat dem Text auch gut getan. Meine Schwester, die damals gerade ihr erstes Baby erwartet hat, die hat gesagt, komm, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten, ich habe jetzt Zeit, ich lektoriere dir das mal alles. Und die hat dann eben auch nochmal sehr in den Text eingegriffen und viele Redundanzen rausgekürzt. So, und dann habe ich es eben mich nochmal umgeschaut, habe gedacht, welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch? Und dann gab es eine völlig neue Möglichkeit. Das hieß Print on Demand oder Book on Demand.
Also Selbstverlegen.
Genau, es gab nämlich, das waren so die ersten Schritte zum Selbstverlegen, dass dieser Dienstleister eben den Text digitalisiert hat. Und wenn ein Buch bestellt wurde, hat er eben genau dieses eine Exemplar gedruckt und verschickt. Das war natürlich toll, weil keine Lagerkosten und so weiter. Aber das hatte einen gravierenden Nachteil, weil wenn man unbekannt ist, wer weiß denn, dass man ein Buch geschrieben hat? Ja, das muss ja schon großer Zufall sein, dass einer über diese Seite stolpert. Also dachte ich, so ganz ist das nicht mein Weg. Aber wie wäre es denn, wenn die mir auf meine Kosten, ich bezahle das, 500 Bücher auf einmal drucken? Und dann waren sie eher skeptisch, haben gesagt, wissen Sie, was das ist? Wie viele Bücher das sind? Sag ich, ja, ich habe aber mir schon gedacht, dass ich Absatzmöglichkeiten habe. Also das mache ich jetzt. Ja, und es ist ja doch so, auch wenn man sich selbstständig macht oder wenn man ein Unternehmen gründet, man muss ja erstmal investieren. Also habe ich, glaube ich, ich muss lügen, aber ich meine, es waren 3.500 Euro. Die habe ich von meinem Sparbuch genommen, was ich damals noch hatte. und habe damit die erste Auflage von Unterhain finanziert.
Und das hat sich gelohnt.
Im Endeffekt hat sich's gelohnt, aber zuerst war ein hohes unternehmerisches Risiko dabei. Es war nämlich so fast alles Geld, was ich hatte. Aber das war der Anfang und das war richtig gut.
Woher kam aber Ihre Entschlossenheit und der Wille, nicht aufzugeben? Wollten Sie jemanden auch ein Stück weit etwas beweisen?
Ja, Sie sagen es. Es war mein Mann damals, mein damaliger Ehemann, der ohnehin, der war kein Leser und sah meine Lesewut schon immer ein bisschen mit gerunzelter Stirn. Und als ich dann selbst auch noch angefangen habe zu schreiben, das fand er also völlig absurd. Wobei ich sagen muss, ich habe immer als Hobby schon geschrieben und er fand das immer eigenartig, weil für mich war die Schreiberei eben Urlaub im Kopf. Ja, wenn man schon physisch keinen Urlaub machen kann, mittelständischer Unternehmen, Unternehmer, Pferde, da ist keine Zeit für Urlaub gewesen. Also habe ich immer gerne geschrieben und als dann eben dieses Buch dabei rauskam, hat er das belächelt, ne, und hat gesagt, ach, das wird doch eh nichts. Warum machst du denn das? Ist doch alles nur Zeitverschwendung. Und ich bin kein ehrgeiziger Mensch. Also wenn ich früher in der Schule gerannt bin und mich hat einer überholt, dann bin ich trotzdem einfach in dem Tempo weitergerannt. Aber da habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, weil ich wollte ihm einfach beweisen, dass das funktioniert. Und das hat dann ja nun lang genug gedauert und jede Absage von dem Verlag und hat mich wirklich wieder zurückgeworfen, weil er jedes Mal so gegrinst hat, hat gesagt, na guck, wird doch eh nichts. Komm, lass das lieber und mach hier noch mehr in der Firma. Aber ich habe nicht aufgegeben.
Er hat ja, glaube ich, auch Ihr Schreiben für Zeitverschwendung gehalten. Wie verletzend war das auch für Sie?
Also am Anfang habe ich es einfach hingenommen, ich kannte den ja, ich wusste, was der so redet, das ging mir da ein Ohr rein, ein Ohr raus. Was aber hinterher wirklich, wirklich verletzender war, als dann die Bücher tatsächlich einen Verlag gefunden hatten und der Erfolg immer größer wurde und ich dann eben auch auf Lesereise in ganz Deutschland ging, aber immer morgens wieder in der Firma sein musste, ums Büro zu putzen und die Kunden zu bedienen und er wirklich auch die Bücher nicht gelesen hat, das hat mich dann schon, ja,
gekränkt.
Ja, es war schon kränkend und es war vor allen Dingen dann auch, er hatte ja viel Erfolg als Reiter, als Unternehmer und ich habe dann auch gesagt, dann gönn mir doch auch meinen Erfolg. Guck doch, ich bin immer zu Hause, ich sitze am Computer, ich koste dich kein Geld, außer ein bisschen Strom. Und das war dann schon, denke ich, wo es auch eben anfing, dass unsere Beziehung zu bröckeln begann.
Ging die auch ein Stück weit darüber kaputt?
Ganz sicher, ja. Ich denke schon, er hat eben auch ganz offen dann irgendwann zu mir gesagt, warum lässt denn das nicht mit dem Schreiben, dann wäre doch alles wieder so wie früher. Und da habe ich einfach gemerkt, dass er gar nicht versteht, was mir das Schreiben eben auch bedeutet. Es geht ja nicht nur darum, dass ich berühmt werden wollte, das ist ja einfach so passiert, sondern es ist eben dieser Wunsch in mir und auch der Drang in mir, Geschichten erzählen zu wollen und zu schreiben und die Figuren zu entwickeln. Und das ist etwas, was ich mir zum Beispiel auch nie von der KI wegnehmen lassen wollte, weil gerade das ist ja das, was mir Freude bereitet. Und das hat er eben gar nicht verstanden.
Sie haben dann aber durch Ihre Entschlossenheit schon bald im Selbstverlag 45.000 Bücher verkauft gehabt, bevor Ihnen ein echter Verlag ein Angebot gemacht hat. Am Ende klingt Ihre Geschichte so ein bisschen wie ein modernes Märchen.
Ja, das klingt tatsächlich wie ein Märchen und es ist auch eins gewesen. Also alle Zutaten waren vorhanden. Diese Tätigkeit in der Fleischfabrik als Chefin, in Anführungsstrichen, da ist man dann doch für alles zuständig und für nichts. Es ist ein sehr undankbarer Job und plötzlich hatte ich eben etwas Eigenes geschaffen. Und ich hatte auf einmal nicht nur irgendwas reproduziert, was jemand anderes gemacht hat, sondern da war mein Buch. Da waren dann irgendwann drei Bücher, die ich eben auch noch selbst verlegt hatte, selbst das Cover ausgesucht. Ich habe Lesungen organisiert. Bei den ersten Lesungen saßen 5 Leute, davon waren 4 meine Familie. Und das war ein Weg, den ich selber gegangen bin gegen Widerstände und der eigene Mann, der das eben nicht gut gefunden hat. Und ich habe dann ich weiß noch ganz genau, wie dann meine Freundin, die Buchhändlerin, gesagt hat, wir haben jetzt dein Buch mal der Vertreterin von mehreren Verlagen, haben wir das mal mitgegeben. Sie hat das erst noch so vage gehalten, weil sie mich nicht enttäuschen wollte. Und dann kam eben diese Mail vom Ullstein Verlag, von meiner jetzigen Lektorin, die eben schrieb, sie hätte das Buch bekommen. Und sie sei ganz angetan von meiner Schreibe und wollte fragen, ob ich nicht Interesse hätte, ein Buch für Ullstein zu schreiben. Und dann musste ich natürlich nicht lange zögern und habe das auch gemacht. Und im Nachhinein, und das ist eben auch noch eine ganz witzige Anekdote, hat der Buchhändler der Vertreterin, als die auf ihrer Reise in die Buchhandlung kam, das Buch in die Hand gedrückt, hat gesagt, schauen Sie mal, das hat eine Autorin aus dem Nachbarort geschrieben, die keinen Verlag hat, das ist schon ihr drittes Buch. Und dieses Buch habe ich im Weihnachtsgeschäft öfter verkauft als den aktuellen Harry Potter.
Wahnsinn.
Und da hat die natürlich die Ohren gespitzt. Gut, jetzt muss man das natürlich relativieren. Das war in dieser Buchhandlung in Königstein, quasi mein Nachbarort. Aber immerhin, das war tatsächlich auch ausschlaggebend dafür, dass die das Buch mitgenommen hat und hat sich dafür interessiert. Und das war natürlich schon sehr märchenhaft.
das glaube ich. Hat sich zwischenzeitlich eigentlich nochmal ein Verlag gemeldet, der Ihnen damals eine Absage geschickt hat?
Ja, viele. Vor allen Dingen auch der Literaturagent, der dann mal gefragt worden ist von einem Praktikanten, ist dir schon mal ein richtig großer Fisch durch die Finger gegangen? Und da hat er gesagt, ja, Nele Neuhaus. Aber mein Gott, ist halt so. Ne? Es gibt viele berühmte und noch berühmtere Kollegen als ich, die eben viele Versuche gemacht haben, bei einem Verlag unterzukommen und immer abgelehnt worden sind. Auch J.K. Rowling ist zigmal abgelehnt worden. Das ist eben so. Und ja, man muss eben auch das Quäntchen Glück haben. Nicht nur als Autor, sondern eben auch als Lektor bei einem Verlag.
Und das ging dann runter wie Öl, Frau Neuhaus?
Ja, aber das ist jetzt nichts gewesen, was ich nachgetragen habe. Jeder Schritt, den ich gegangen bin, war für mich wertvoll, war für mich aufregend. Ich habe ja am Anfang alles mitgekriegt. Ich habe jeden Käufer meiner Bücher gekannt, weil die mussten ja alle die Bücher bei mir kaufen. Ich erinnere zum Beispiel, dass dann als Unterhain kam, ich in der größten Buchhandlung im Einkaufszentrum war und die sagte, nee, hier so selbstverlegte Bücher, das machen wir nicht. Okay, gut, habe ich akzeptiert. Und dann kam eben eine unbeliebte Frau, dieses Buch mit dem Bezug zu unserer Region. Und ich weiß noch, da kam eine Kundin bei uns ins Büro und sagte, ja, ich war in der Buchhandlung in meinem Taunuszentrum, die haben ihre Bücher gar nicht. Dann habe ich gesagt, na sowas, dann gehen sie doch immer wieder hin und sagen sie allen ihren Freundinnen, die sollen immer mal nach meinen Büchern fragen, weil natürlich die Nachfrage erweckt dann Begehrlichkeit und dieser Plan ging auf. Irgendwann rief die Buchhändlerin an und sagte ganz verzweifelt, ja, haben Sie dieses Buch geschrieben? Ich werde dauernd danach gefragt, wo kann ich das denn bestellen? Ich finde das nirgendwo im Computer. Und dann habe ich gesagt, ja, das können Sie nur bei mir bestellen, weil das habe ich in der Garage gelagert. Und dann sagt sie, ja, dann bringen Sie mal 100 Stück. Da war ich für einen Moment wirklich, ich war wie vom Donner gerührt, weil 100 Bücher und die habe ich dann gepackt, das waren dann 10 Kistchen, habe einen Lieferschein geschrieben und bin dann hingefahren zum Hintereingang, es war auch in der Weihnachtszeit, es war die Hölle los und dann dachte ich, ich kann die jetzt hier irgendwo abstellen und dann haben die Türen aufgerissen und gesagt, gleich rein, auspacken, an die Kasse stellen und das war für mich dieser Moment, wo ich wirklich, weil ein Buch an der Kasse, das ist für jeden Autor natürlich der absolute Traum, weil da sieht's jeder. Und tatsächlich war das der Beginn, wo das wie eine Lawine sich entwickelt hat und von diesem Kleinen ins Größere rüberschwappte, weil dieses zweite Buch Mordsfreunde, das ich dann übrigens schon in der Auflage von 5000 Stück habe drucken lassen, den Weg in die Buchhandlung gefunden hatte. Und da stieß ich dann eben auch an meine Grenzen mit der Auslieferung, weil ich musste nach wie vor arbeiten. Ich hatte die Pferde, ich musste ja das nächste Buch schreiben, den Versand machen. Und dann kam ich eben auf die glorreiche Idee, die dann auch tatsächlich ganz schnell die Runde machte, dass die Fleischlieferfahrer, die ja nun den ganzen Tag in der Gegend rumfuhren, morgens ihre Routen so geplant bekamen, dass die eben auch gewisse Buchhandlungen mit beliefern konnten. Das heißt, die Buchhändler haben bei mir bestellt und ich sagte, ah gut, der fährt diese Tour, dann kann der Buchhandlung A, B und C mitnehmen. Dann lagen morgens eben auch die Lieferscheine für die Bücher da und die Kistchen standen da und dann wussten die Fahrer, okay, Fleisch und Wurst kommt hinten ins Kühlabteil und der Rest kommt auf den Beifahrersitz und so wussten dann die Buchhändler in der Region, wenn der Metzger hält, dann kommen die Bücher von Nele Neuhaus.
Sie wollen immer über etwas schreiben, womit Sie sich nicht gut auskennen, Frau Neuhaus. Warum? Damit es nicht langweilig wird?
Ja, genau, das hat auch einen Grund. Ich bin ein neugieriger Mensch und ich habe schon seit frühester Kindheit immer sehr, sehr viel gelesen. Ich war mal eingeladen in England auf einem Literaturfestival und da wurden wir gefragt, ob wir als Deutsche denn auch mit Goethe und Schiller angefangen hätten. Und da sagte mein Kollege Sebastian Fizek, wir saßen zusammen auf dem Podest, der guckte mich so an und dann hat er gesagt, nein, mit Enid Blyton, 5 Freunde. Und dann habe ich gesagt, genau, ich auch. Und das war eben von Anfang an wichtig für mich, dass Spannung mein Thema ist. Ja, und Spannung kann man im Krimi natürlich am allerbesten transportieren, aber es reicht nicht nur Spannung transportieren, es muss eben immer ein Thema geben. So, und das Thema muss etwas sein, was nicht nur meine Kommissare, sondern vor allen Dingen auch mich über ein Jahr interessiert. Also irgendwas, was eben auch Substanz hat, was eben auch weit zu spannen ist. Und wer meine Bücher kennt, weiß eben, dass diese Themen eigentlich sich immer nur im Hintergrund abspielen. Das ist jetzt nicht so, dass Wer Wind sät zum Beispiel, da ging es um Windparks, die im Taunus gebaut werden sollten, dass das jetzt kein Öko-Thriller wird, sondern dass das einfach nur der Hintergrund für die eigentliche Handlung ist. Also muss ich mir immer etwas aussuchen, was ich spannend finde. Und neben den ganzen menschlichen Aspekten sind das eben große Themenfelder. Und auf diese Themen stoße ich eben oft, wenn ich morgens die Zeitung lese. Sind nicht die großen Artikel, sondern es sind so die kleinen links und rechts. Und da lese ich dann irgendwas und denke, ha, genau das könnte mich interessieren. Zum Beispiel gab es vor vielen Jahren in der Schweiz einen Herzspezialisten, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Herzen zu transplantieren, und zwar über die Blutschranke hinaus. Normalerweise geht das eben nicht. Das heißt, Blutgruppe 0 passt zu allen anderen Blutgruppen, das aber eben nicht. Und er hat in der Tat Menschenversuche gemacht, indem er sich Patienten gesucht hat, von denen er sicher war, dass die keine Angehörigen hatten. Natürlich ging es auch immer schief. Die Menschen starben immer. Und das war eben für mich die Inspiration, das Thema näher zu behandeln. Davon hatte ich überhaupt keinen blassen Dunst. Und musste mich da einlesen, musste eben auch gucken, wie sind Abläufe bei einer Organtransplantation, wie funktioniert das, wenn sind da Voraussetzungen, wann ist ein Mensch tatsächlich gehirntot, damit das eben funktionieren kann. So, und das ist natürlich ein wahnsinnig spannender Aspekt. Und so bin ich eben natürlich jetzt auch bei Alles wird Asche auf Themen gekommen, die mich normalerweise nur am Rande interessiert hätten. Und wenn man sich mehr mit einem Thema befasst, merkt man erstmal, welche Felder sich da vor einem eröffnen und was man alles erfahren und lernen kann.
Also Sie lernen immer was Neues auf alle Fälle dazu, so richtig. Klingt es. Wann und wo schreiben Sie? Haben Sie da einen festen Rhythmus, feste Rituale?
Ja, da bin ich also wirklich ganz, ganz spießig. Ja, ich sitze immer zu Hause in meinem Büro an meinem Schreibtisch. Ich brauche das Umfeld, das Beruhigte. Ich brauche meine Notizen, eben auch meine Recherchenotizen. Und manchmal, wenn ich dann ins Schreiben komme, beim Recherchieren ist es noch nicht so schlimm. Da kann ich mich auch mal an den Küchentisch setzen. Aber wenn ich dann wirklich in den Schreibmodus gehe und dann eben auch ich habe dann ja einen Abgabetermin. Das heißt, ich schreibe ja dann schon auf ein gewisses Datum zu. Und ich brauche dann eben absolute Ruhe, keine Ablenkung. Und hin und wieder drehe ich dann den Schreibtisch auch so, dass ich gegen die Wand gucke, dass ich gar nicht darauf komme, in den Garten zu gucken, mich irgendwie ablenken zu lassen.
Was hilft dann, gerade wenn so ein Abgabedatum da ist, bei Schreibblockaden, oder kennen Sie die gar nicht?
Schreibblockaden nicht im herkömmlichen Sinne. Also es ist nicht so, dass ich nicht mehr weiß, was ich schreiben soll, sondern ganz im Gegenteil. Es ist zu viel. Jetzt beim Alles wird Asche ist mir genau das passiert. Ich habe ausgiebig recherchiert, ich habe mich mit Menschen unterhalten, ich hatte wirklich diese ganze Geschichte im Kopf entwickelt, ich hatte meine Figuren parat, ich hatte für die Figuren Biografien geschrieben. Das ist ja so, wenn ich jetzt eine Figur habe, die muss vor meinem Auge ja plastisch werden. Und dann schreibe ich Biografien, wie heißen die Eltern, die Geschwister, wo sind die aufgewachsen, wie war die Berufsausbildung. Das heißt, das war alles entwickelt. Und dann dachte ich, und da war ich wahrscheinlich ein bisschen leichtfertig, jetzt fange ich einfach an zu schreiben. So, normalerweise habe ich mir immer mehr oder weniger ausführlich das Gerüst der Geschichte vorher ausgedacht, was allerdings auch nochmal mitunter 2-3 Monate in Anspruch nimmt. Und ich erinnere, bei Monster hatte ich das sehr ausführlich gemacht und dachte eines Tages, oh, jetzt muss ich ja noch das Buch schreiben. Ich hatte das Gefühl, ich hätte es schon
geschrieben. Eigentliche Arbeit an.
Ne? Richtig. Und deshalb wollte ich es mir jetzt hier leicht machen bei Alles wird Asche und fing dann an zu schreiben. Und dann hatte ich 200 Seiten geschrieben und dann habe ich das meinen Schwestern zum Lesen gegeben. Nach wie vor sind die meine ersten Leserinnen. Und beide sagten, du toll, aber kein Krimi. Ja, habe ich gesagt, wie kein Krimi? Ja, das ist super. Also wir wissen jetzt, warum Pia nicht gerne in Namibia bleiben wollte. Und wir wissen jetzt auch, was Oliver unter den Nachwehen der Ereignisse aus Monster gemacht und getan hat. Aber es passiert ja gar nichts Neues.
Wir brauchen eine Leiche.
Und dann sagte ich auch, oh ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hatte natürlich jetzt auch schon 6 Wochen geschrieben oder 8 Wochen und musste tatsächlich 120 Seiten wieder rausnehmen.
Können Sie das gut? Ihre, ja, wie man sagt, Darlings killen? Können Sie das gut?
Das kann ich mittlerweile. Es tut weh, aber ich kann es. Zumal ich töte die nicht ganz, sondern ich tue die in einen separaten Ordner, weil ich ja nie weiß, vielleicht kann ich es doch nochmal gebrauchen. So, und jetzt war es so, denn allmählich tickte die Zeit. Ich wusste, das Buch soll Ende August erscheinen, also musste ich bis Ende April fertig werden. Und es rückte immer, die Geschichte lief immer schneller vor mir weg. Das heißt, ich schrieb und schrieb und schrieb und merkte, es werden auch immer mehr Wörter. Ich messe das immer daran, wie viele Wörter ich habe und wie viele Wörter das Buch davor hatte. Daran kann ich immer sehr gut absehen, wie weit ich bin. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich werde nicht fertig und es ufert viel zu sehr aus. Das habe ich selbst gemerkt. Und dann irgendwann habe ich meine Lektorin gebeten zu kommen und habe zu ihr gesagt, du, wir müssen hier mal brainstormen. Ich brauche dich mal im 1:1. Und habe ich sogar ein Foto von gemacht, jede Szene in dem Buch habe ich auf einen Post-it-Zettel geschrieben. Eine kurze Inhaltsangabe, gelb für Pia-Szenen, rot für Bodenstein-Szenen, blau für Szenen, wo sie alle beide drin waren und so weiter. Und habe diese Szenen alle auf meine Wohnzimmerfensterscheibe geklebt. Und das sah schon beeindruckend aus. Und dann kam sie und dann sagt sie, ui. Da habe ich gesagt, nee, keine Sorge, das habe ich alles schon geschrieben. Jetzt müssen wir nur noch den Rest irgendwie hinkriegen. Und habe ihr dann erzählt, worum es gehen soll. Und dann sagt sie, ja, du hast es doch schon. Sage ich, ja, aber ich kann es nicht greifen. Und dann haben wir tatsächlich auf Post-its das ganze Ende des Buches durchgeplottet, wie wir so schön sagen. Dann ist sie wieder nach Berlin abgereist und dann habe ich mich an meinen Schreibtisch gesetzt und habe etwas gemacht, was ich normalerweise nie mache.
Nämlich?
Ich habe meine JBL Partybox angestellt und habe dröhnend laute Techno-Musik gehört, weil dieser Rhythmus, diese Beats per Minute, die habe ich wirklich gebraucht, um mich anzufeuern und habe, und dafür lebt man als Schriftsteller, ich bin in einen Flow geraten, es lief. Ich wusste, worum es geht, ich wusste, wer was macht. Ich habe die plastisch vor mir gesehen, meine Figuren, und habe die letzten 120 Seiten in einem Rutsch durchgeschrieben.
Ja, spannend, dieser Einblick. Wie lange brauchen Sie, bis Sie die über 500 Seiten voll haben oder dann eben auch wieder gekürzt haben, wie wir jetzt gelernt haben?
Tatsächlich war es eine gute Schwangerschaft. Also neun Monate habe ich gebraucht, bis das Buch dann fertig war. Dann danach ist es natürlich so, dann geht es nochmal ins Lektorat, dann werden nochmal die Fehler ausgemerzt, Doppelungen gefunden oder wenn einfach mal ein Buchstabe verdreht ist, das kommt dann nochmal zu mir zurück, dann lese ich nochmal alles. Dann geht das ganze Buch, wenn ich es freigegeben habe, in die Lektorin, kollationiert das dann noch. Das heißt, die von mir freigegebene Fassung, die vom Korrektor freigegebene Fassung, die arbeitet sie dann zusammen. Und dann bekomme ich die Druckfahnen. Und das ist dann die allerletzte Möglichkeit, noch einzugreifen. Und wenn die Druckfahnen durch sind, dann ist das Buch im Druck.
Und Sie erleichtert.
Und ich bin erleichtert, jawohl.
Sie haben uns schon erzählt, Frau Neuhaus, dass Sie schon als Kind angefangen haben, Geschichten zu schreiben. Teilweise auch im Auftrag Ihrer Mitschülerin. Damals noch mit Füller in Schulhefte. Was waren das für Geschichten und wie kam es auch dazu, ja, zu dem Wunsch, Geschichten aufzuschreiben?
Die Geschichten, die waren schon immer in mir drin. Also das habe ich schon immer gerne gespielt. Ich weiß noch, stundenlang haben wir auf dem Boden gesessen mit Playmobil-Figuren und ich habe meinen Geschwistern irgendwelche Theaterstücke vorgespielt. Ganz früh haben wir auch den Kassettenrekorder genommen und haben Hörspiele aufgenommen und ich habe dann Regie geführt. Ich hatte Gott sei Dank drei Geschwister oder habe sie heute noch. Das heißt, da war das Ensemble immer schon da.
Ja. Schwestern, haben Sie gesagt?
Zwei Schwestern, einen Bruder, richtig. Und die waren natürlich immer noch Freunde da. Also es war wirklich immer viel Möglichkeit da, eben diese Fantasie auszuleben. Und das Schreiben, das war natürlich dann noch etwas, was ich in erster Linie natürlich für mich selbst gemacht habe. Aber eines Tages bekam ich eine Reiseschreibmaschine von meinen Eltern geschenkt. Und dann war es nicht selten so, dass die alle an einem regnerischen Tag um meinen Schreibtisch rumsaßen und sagten, schreib doch mal, wie ich auf dem wilden schwarzen Hengst reite und die Blöde sowieso neidisch zuguckt.
Also Pferdegeschichten waren zu Themen.
Unter anderem auch. Das war natürlich, mein Freundeskreis kam aus dem Reitstall. Ne? Ist klar, dass dann natürlich das Thema Pferde immer ganz im Vordergrund gestanden hat. Aber das war schon lustig. Und dann war die Seite voll getippt und dann zogen sie das raus aus der Schreibmaschine und lasen sich das gegenseitig vor. Also das war schon wirklich sehr lustig. Und ich hatte vor allen Dingen auch schon gleich mein erstes Publikum und zwar ein sehr kritisches. Und da habe ich eben auch gelernt, wie wichtig das ist, ein Korrektiv zu haben, dass man eben nicht nur alleine vor sich hinschreibt, sondern auch jemanden hat, der sagt, das geht aber besser und oh, das ist super, aber das gefällt mir nicht so. So kann man eben auch seinen Stil entwickeln. Das ist schon ganz wichtig.
Konnten Sie immer ja mit diesem, ich nenne es mal positiv, Feedback umgehen oder mit Kritik?
Mit konstruktiver Kritik kann ich bis heute sehr gut umgehen. Was mir nicht gefällt, was mich früher sehr gekränkt hat, was mir heute aber völlig egal ist, ist, wenn jemand irgendwie unsachlich wird und sagt und irgendwie beleidigend oder so, das interessiert mich alles nicht mehr. Also wenn jemand eine Rezension schreibt, ohne vorher das Buch gelesen zu haben, nur pauschal, das ist egal. Aber wenn jemand konstruktiv sagt, das und das und das, dann lasse ich mir das durch den Kopf gehen und hin und wieder ist es auch so, dass ich mir das zu Herzen nehme und dann eben auch einfließen lasse.
Aber all das hat Sie nicht davon abbringen können, weiterzuschreiben? Das haben Sie auch gemacht nach dem Abitur? Sie haben dann zeitweise auch Jura, Geschichte und Germanistik studiert, was Sie abgebrochen haben, weil Ihnen ja so ein bisschen da was gefehlt hat, das zu trocken war. Später, Sie haben uns schon gesagt, neben der Arbeit in der Wurst- und Fleischfabrik Ihres Mannes haben Sie häufig nach Feierabend geschrieben oder wenn Sie die gemeinsamen Pferde, eine Leidenschaft, eine gemeinsame von Ihnen trainiert und versorgt hatten. Schreiben immer so ein bisschen Urlaub im Kopf, wie Sie gesagt haben, aber Sie haben auch mal gesagt, das Schreiben hat mir das Leben gerettet. Inwiefern?
Das Schreiben hat mir vor allen Dingen den Verstand gerettet. Ja, das ist natürlich schon so, wenn man sich nicht so richtig wohlfühlt in seinem Leben und merkt, man ist eigentlich nicht am richtigen Platz Und ja, was kann man da machen? Man einfach alles hinschmeißen und weggehen, das tun die wenigsten Leute. Man braucht ja doch irgendwo einen Plan. Und in mir war lange, lange eben immer diese, hat das, vielleicht wäre ich sogar eher gegangen, wenn ich mich nicht damit immer wieder vertröstet hätte, indem ich mit dem im Kopf in meine Fantasiewelten geflüchtet wäre. Mhm. So ließ sich eben vieles aushalten, ne? Weil ich wusste, genau, abends setze ich mich wieder hin und abends spinne ich diese Geschichte weiter, die ich geschrieben habe. Und ja, das war für mich wirklich auch diese intellektuelle Auseinandersetzung mit anderen Themen war für mich eben wichtig, weil in der Fleischfabrik und auch im Pferdestall ist es doch alles oft ein bisschen immer dasselbe. Ne? Das heißt, da kümmert man sich natürlich ums Geschäft, da kümmert man sich um das Tier. Aber diese Flucht in die anderen Welten, in die Fantasiewelten, das war für mich sehr, sehr, sehr wichtig.
Ihr Mann war 20 Jahre älter. Fehlten dann da irgendwann die Gemeinsamkeiten auch?
Ja, ganz sicherlich. Vor allen Dingen eben in Bezug auf den Erfolg. Ne? Mhm. Er war ja erfolgreich, als ich ihn kennengelernt habe, im Sport wie eben auch im Beruf. Und uns hat eben die Leidenschaft für die Pferde immer verbunden.
Springreiter
und
er
war, genau, er war Amateurspringreiter und das auch durchaus erfolgreich. Und das fand ich großartig und ich habe ihn da voll unterstützt. Und wahrscheinlich hätte ich mir auch dieselbe oder eine ähnliche Unterstützung eben auch gewünscht. Die kam dann aber eben nicht gut. Das ist jetzt auch alles lange her, das ist alles überwunden. Aber ich habe eben durch diese Schreiberei geschafft, mich eben unabhängig zu machen. Und das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Gerade als Frau, gerade wenn man dann eben so die mitverdiente oder mitarbeitende Ehefrau ist in einem mittelständischen Betrieb, dann hat man eben auch eigentlich oft nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt was verändern in meinem Leben. Einfach aus finanziellen Gründen nicht. Und das hat mir meine Schreiberei und der wachsende Erfolg eben ermöglicht.
Wenn es richtig ist, Ihr erster Mann ist 2018 an Krebs gestorben. Haben Sie dann aber auch Ihren Frieden miteinander gemacht in diesem Punkt?
Ja, bis dahin konnten wir das längst auch aus anderen Blickwinkeln dann eben sehen. Ne? Das ist ja dann so, wenn dann erstmal ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, kann man das anders sehen. Glücklicherweise haben wir uns vor seinem Tod wieder gut verstanden und ich denke, in erster Linie war er dann doch sehr stolz auf mich.
Wie wichtig ist das Schreiben bis heute für Sie?
Das Schreiben ist mein Leben. Das ist so. Das ist jetzt nicht nur mein Hobby, das ist auch mein Beruf geworden. Das ist, ich identifiziere mich damit. Ich werde so wahrgenommen natürlich. Auch von Menschen, die Bücher nicht lesen, ist das eben mein Beruf. Das ist so, wenn wir irgendwo sind, sagt einer, ich bin Arzt, ich bin Polizist, ich bin Autorin. Und natürlich ist das nach wie vor sehr wichtig. Und es ist eben auch für mich jedes Mal wieder dieses Gefühl der Erleichterung, wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe und zwischendurch wirklich gehadert habe und auch gedacht habe, warum tue ich mir das immer an? Warum sperre ich mich jetzt hier 10 Monate ein und kriege vom Leben eigentlich nichts mehr mit? Das Leben rauscht an mir vorbei. Und dann bin ich fertig und denke, jetzt lege ich eine Pause ein und zack, ist die nächste Idee da. Das ist eben so. Und es ist auf der einen Seite ja immer wieder eine Verpflichtung für mich dann auch, das zu schreiben. Ich kann dann nicht einfach weitergehen und sagen, ich missachte diesen Gedanken und lege jetzt mal meine Füße hoch. Das kann ich einfach nicht. Dazu schreibe ich zu gerne.
Sie hatten in Ihrem Leben auch immer wieder mit gesundheitlichen Problemen und Krankheiten zu kämpfen. Mit 11 Jahren wurden Sie von einem Motorrad angefahren und mussten lange im Bett liegen, was Sie zu einer leidenschaftlichen Leserin damals gemacht hat. Aber vor einigen Jahren haben Sie auch eine neue Herzklappe bekommen oder hatten starke Probleme mit der Wirbelsäule. Und dadurch hatten Sie ja mit Schmerzen zu kämpfen, konnten nur schwer sitzen und liegen, aber eben auch eine Zeit lang nicht schreiben. Wie schwer fiel Ihnen das?
Tja, das ist so. Also ich habe schon oft Hallo gerufen, wenn die Krankheiten verteilt wurden. Der Unfall als Kind, da war ich 10 und es war wirklich ein schlimmer Unfall mit Schädelbasisbruch und Schädelbruch und anderen Brüchen. Und wenn man dann so als 10-jähriges Kind allein im abgedunkelten Zimmer mit dem Kopf auf dem Eiskissen liegt, dann hat man eben nicht viel anderes als seine Fantasie. Ja, ich durfte nicht besucht werden. Am Anfang durfte ich eben auch gar nicht lesen, gar nichts machen. Da hat sich, glaube ich, auch viel entwickelt. Vor allen Dingen hat sich dann eben auch meine, ich war ein ungeduldiges, extrem lebhaftes Kind und ich musste jetzt einfach mal Ruhe lernen und musste lernen, dass man auch auf Sachen warten muss und abwarten muss und Geduld haben muss. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig für meine Persönlichkeitsentwicklung. Man muss natürlich in allem Schlechten auch ein bisschen was Gutes finden. Ja, die Herzgeschichte, das war wohl ein angeborener Herzklappenfehler. Der ist zufällig mal entdeckt worden als junge Frau und dann spitzte sich das aber zu und verschlechterte sich dann auch irgendwann so sehr, dass dann eben, als ich 44 war, ich eine neue Herzklappe gebraucht habe, bekam dann eine Bioklappe implantiert, mit der ich bis heute gut lebe und von der ich hoffe, dass sie noch noch eine ganze Weile hält. Ja, und das nächste war dann eben der Rücken. Und das ist auch einfach das Ergebnis von schwerer körperlicher Arbeit in der Fleischfabrik wie auch mit den Pferden, dass dann irgendwann sich die Wirbelsäule, Bandscheibenvorfälle, Arthrose, dazu kam eine Spinalkanalstenose. Und auch das wurde vor ein paar Jahren operiert. Wirbel wurden versteift. Tatsächlich kann ich jetzt wieder am Schreibtisch sitzen, weil das konnte ich eben tatsächlich eine lange Zeit nicht. Die Schmerzen waren zu groß. Und wenn man Schmerzen hat, ist man natürlich auch nicht so kreativ.
Aber wie haben Sie sich von all dem nicht unterbekommen lassen und ja diese gesundheitlichen Rückschläge auch überwunden?
Das Thema Resilienz ist ein wichtiges in meinem Leben. Ich glaube, ich bin ziemlich resilient. Das heißt, auch wenn irgendwas mal nicht so läuft, wie man sich denkt, beziehungsweise wenn es mal richtig schlimm wird, und das war es ja, ich meine, in der Herzklinik liegen mit 44 und wissen, gleich wird dein Herz angehalten und die Herz-Lungen-Maschine atmet für dich, das ist schon eine Hausnummer. Ja, das Herz ist halt eben doch ein anderes Organ als jedes andere im Körper. Aber es ist eben auch mal naturell zu sagen, jetzt vertraue ich mal. Jetzt habe ich das Vertrauen in die Ärzte und aber auch in Gott, zu sagen, ich glaube jetzt einfach mal, dass es gut geht. Es gibt keinen anderen Ausweg als das. Und wenn man das kann und wenn man eben auch zu einem gewissen Zeitpunkt dieses Vertrauen in andere Menschen legen kann, dann macht man sich das Leben ein bisschen leichter, als wenn man sich bis zum Ende dagegen wehrt. Man kann sich auch nicht gegen jede Krankheit wehren. Man muss irgendwann sagen, ich versuche jetzt mit dieser Krankheit auszukommen und zu leben und das Beste draus zu machen, weil ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich mir das jetzt alles davon verderben lasse, dann habe ich eben die Tage, die ich hatte, mir auch noch schlecht gemacht. Das ist leicht gesagt und es ist mir nicht immer leicht gefallen. Ich musste zum Teil wirklich viel Cortison nehmen mit Nebenwirkungen und starke Schmerzmittel nehmen und trotzdem immer weiterarbeiten. Ja, das ist ja so, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin selbstständig, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache nichts mehr, dann irgendwie müssen ja die Rechnungen auch bezahlt werden. Also es ist schon eine wirklich, wirklich starke Selbstmotivation notwendig, aber eben auch ein stabiles Umfeld, was einen dann unterstützt.
Hat es auch Ihren Blick sicher aufs Leben verändert? Also leben Sie ein Stück weit bewusster auch?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Und es ist eben so, mein zweiter Mann, der mich wirklich fantastisch unterstützt in allem, nicht nur in der Recherche, sondern einfach, dass er mich begleitet, dass er mir Sachen abnimmt, dass er sieht, wenn ich jetzt schon irgendwas heben will, sagt er nicht, ich mache das. Das ist schon eine ganz große Hilfe natürlich im Leben, im Alltag. Aber man selbst muss eben auch sich darüber bewusst werden, dass man dann nicht so weitermachen kann. Ich kann jetzt nicht einfach wieder Getränkekisten aus dem Rücken heben, wie ich es früher gemacht habe, sondern dann muss man natürlich auch vernünftig sein und sein Leben aus einem anderen Blickwinkel sehen, aber eben auch Sachen, die man immer aufgeschoben hat, anpacken und machen. Zum Beispiel wollte ich immer gerne mal nach Südengland, das hat sich nie ergeben. Und irgendwann hat eine Freundin von mir gesagt, du, ich will mal eine Busreise durch England machen. Und da habe ich gesagt, weißt du was, ich mache mit. Und dann sind wir zwei, haben wir die Reise gebucht und sind nach London geflogen und sind von da aus durch ganz Südengland bis nach Cornwall und zurück. Und das war fantastisch. Und ich bin glücklich, dass ich das gemacht habe und habe nicht gesagt, ich warte jetzt mal bis wann will ich denn warten? Wer weiß, was dann passiert ist. Also gewisse Sachen sollte man einfach nicht aufschieben, sondern machen.
Und so wie es klingt, bei allen Einschränkungen geht es Ihnen heute gut.
Ja, mir geht's tatsächlich gut. Ich klopfe auf Holz. Die Rücken-OP war ein Erfolg und tatsächlich war ich kürzlich beim Kardiologen. Die Klappe hält auch nach 14 Jahren noch, was für eine Bioklappe durchaus ungewöhnlich ist. Und ich habe eine positive Einstellung zum Leben und das hilft mir in vielen Momenten eben auch weiter.
Was ist Ihr Ausgleich, Frau Neuhaus, zum Krimi-Schreiben, Eintauchen in diese Welten von Mord und Totschlag?
Der Ausgleich ist immer die Natur und zur Natur gehört natürlich unser Hund. Ja, der Hund ist mein liebstes Sportgerät, wie ich immer sage.
Der will raus.
Der will raus, der muss raus und ich bin ja auch, ich laufe unwahrscheinlich gerne, deswegen die ganzen gesundheitlichen Einschränkungen, die haben mir immer sehr wehgetan, nicht nur wirklich, sondern eben auch seelisch. Und das ist schon ganz wichtig. Und dann natürlich nach wie vor die Pferde. Ich selbst reite zwar nicht mehr, aber ich habe noch meine Pferde und kann dann eben mich daran erfreuen, wenn ich sie besuche und nach wie vor, wenn die erfolgreich auf Reitturnieren sind, dann fiebere ich mit und das lenkt mich doch sehr ab und ist ein gutes Gegengewicht zu Mord und Totschlag. Und vor allen Dingen, dass da, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, die Inspiration für meine Pferdebücher. Ich schreibe ja auch Jugendbücher, vorwiegend eben im Pferdebereich für Mädchen. Und da ist natürlich der Kontakt zum Pferd sehr wichtig, weil das ist ja schon die halbe Recherche.
Dann. Genau, das wollte ich sagen. Sie schreiben ja eben auch viele Pferdebücher und auch sehr erfolgreich. Da kommt die kleine Pferdeliebhaberin, die kleine Cornelia, ja, wie sie eigentlich wirklich heißen, da noch durch.
Ja? Ganz genau, das Pferdemädchen von früher, das kommt durch. Und auch diese Bücher werden in viele, viele Sprachen übersetzt und überall gerne gelesen. Und es gibt eben viele Mädchen, die mir dann auch schreiben und sagen, Mensch, dadurch habe ich überhaupt erst mit dem Lesen angefangen. Und das freut mich dann wiederum natürlich sehr.
Ein schönes Kompliment für Sie. Sie machen sich überhaupt seit langem auch stark für die Leseförderung von Kindern.
Richtig, ich habe vor vielen Jahren eine Stiftung gegründet, die Nele Neuhaus Stiftung. Mein Mann ist der Vorstandsvorsitzende und gemeinsam stellen wir Projekte auf die Beine bzw. fördern Projekte zur Lese-, Schreib- und Sprachkompetenz von Kindern und Jugendlichen, weil eben nicht jeder in der glücklichen Lage ist, in eine Familie geboren zu werden wie ich, wo das Lesen und Schreiben eben selbstverständlich ist. Und da zu helfen und zu fördern und jungen Menschen eben vielleicht zu helfen, in der Zukunft besser aufgestellt zu sein, das ist mir immer ein Anliegen.
Ein tolles Engagement. Wenn wir nochmal zu Ihren Taunus-Krimis zurückkommen dürfen, viele davon wurden ja auch sehr erfolgreich verfilmt, unter anderem für das ZDF. Wie ist es, das eigene Buch als Film zu sehen?
Ja, toll. Alle Krimis sind bisher verfilmt worden fürs ZDF. Es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite hat man natürlich auch als Autorin wie auch als Leser immer dieses Kopfkino. Ne? Und man hat schon gewisse Vorstellungen. Und jetzt muss man realistisch sein, ein 560-Seiten-Buch kriegt man nicht 1:1 in einen 90-Minuten-Film. Und auch 2x90 Minuten können nicht das erzählen, was ich im Buch erzähle. Deshalb musste ich irgendwann sagen, okay, ich darf nicht zu kritisch sein. Film ist ein anderes Medium. Der Drehbuchautor muss sich das raussuchen, was für den Film gut ist. Und es gibt so viele Fans dieser Filme, dieser Krimis im ZDF, dass ich einfach darüber hinwegsehen kann und mich einfach nur erfreue und sehr stolz bin, dass nach einem Roman von Nele Neuhaus auf dem Fernsehbildschirm steht.
Haben Sie aber trotzdem ein bisschen Einfluss auch, werden Sie zum Beispiel gefragt vorher von der Produktion oder einem Regisseur?
Also bisher war es so, dass ich zwar vertraglich das Recht hatte, gefragt zu werden, aber dann in der Realität doch wenig zu sagen hat. Und das ist auch eigentlich gut so, weil wenn die Produktionsfirma und der Regisseur und der Drehbuchautor auch immer noch sich mit einer Autorin beschäftigen müssen, die die Romanvorlage geschrieben hat, dann wird es schwierig. Aber dass es auch anders geht, habe ich gerade erlebt, denn mein letztes Buch Monster ist aktuell verfilmt worden vom ZDF und Disney Plus in einer Kooperation mit einem wunderbaren Regisseur, der eben wirklich sehr, sehr viel Wert auf meine Meinung gelegt hat und mit dem ich viele, viele Videokonferenzen hatte, auch mit der Drehbuchautorin. Und er sagte zu mir, das fand ich wirklich großartig, er hat 4 Chefs, einmal die beiden auftraggebenden Sender, die Produktionsfirma und mich. Und meine Meinung ist ihm am wichtigsten, weil ich bin die Urheberin der Geschichte. Und da gab es dann solche Sachen wie, ich habe dann das Drehbuch gelesen, dann sagte ich, du, das und das, das kann man eigentlich nicht so machen, weil so arbeitet die Polizei nicht. Und dann sagte der, gar keine Diskussion, raus, weg. So, und das Ergebnis seiner Arbeit durfte ich schon sehen. Tatsächlich, Sie können sich drauf freuen. Es ist ein 6-Teiler, der eine ganz andere Tonalität hat als die bisherigen Krimis. Eine richtige internationale Produktion. Ich war tief beeindruckt und ich war so mitgenommen, dass ich mehrfach in Tränen ausgebrochen bin und nach der 3. Folge teilweise vergessen habe, dass das aus meiner Feder stammt. So mitgerissen war ich wirklich von dem Film.
Da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Sie standen schon häufiger vor der Kamera, auch jetzt eben für diese neue 6-teilige Miniserie. Was für eine Rolle spielen Sie da?
Ja, und ich habe Karriere gemacht. Ja, ich war ja 2-mal hatte ich schon Cameo-Auftritte, aber diesmal hatte ich eine Sprechrolle. Ich darf die Apothekerin spielen, die Chefin von meiner Figur Anne Böhlefeld, die im Übrigen von Anna-Maria Mühe gespielt wird. Und mein Mann durfte auch mitspielen, der ist nämlich der Kunde in der Apotheke. Und wir durften beide 2 Sätze sagen. Das war schon richtig, richtig spannend. Und wir drehten dann den ganzen Tag aus verschiedenen Einstellungen und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann war es fertig und dann sagte der Regisseur, Nele ist abgedreht und alle haben applaudiert wie am Set von einem großen Film. Das war also wirklich sehr, sehr schön und berührend.
Ja, und vorher sind Sie immer nur aufgetaucht, ne?
Genau, vorher stand ich einmal war ich Tierarzthelferin und stand neben dem Schauspieler, der den Tierarzt gespielt hat. Und ein zweites Mal in Muttertag stand ich einfach am Rand und guckte, was da passiert ist.
Am Anfang haben Sie uns schon verraten, Ihr ganz großer Erfolg, Schneewittchen muss sterben, wurde bereits als Serie in Südkorea verfilmt. Wie kam es dazu und wie ist es auch nochmal, Ihre Geschichte mit ganz anderen Schauspielern in einem ganz anderen Land zu sehen?
Ich habe es selber leider noch gar nicht sehen können. Tatsächlich ist Schneewittchen muss sterben in Südkorea ein riesen Erfolg gewesen. Zwar über Wochen in der Bestsellerliste ganz oben. Und eine koreanische Produktionsfirma hat die Remake-Rechte an Schneewittchen muss sterben erworben. Da habe ich erst gedacht, wie soll denn das wohl gehen? Und tatsächlich haben sie ein 16-teiliges K-Drama daraus gemacht, das heißt Blackout. Die besten südkoreanischen Schauspieler haben mitgespielt. Ich bin mit denen mittlerweile in Kontakt. Dank Instagram ist das ja möglich. Und es war auch in Südkorea ein riesengroßer Erfolg. Es war teilweise das am meistgesehene K-Drama und immer based on the novel by. Das ist also wirklich eine riesengroße Ehre. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal in Deutschland zu sehen sein wird, im Streaming, vielleicht mit Untertiteln. Ich bin natürlich wahnsinnig neugierig drauf, wie der Stoff umgesetzt wurde.
Waren Sie schon mal in Südkorea?
Nein, das habe ich mich nicht getraut. Ich bin nicht so ein Typ für Fernreisen, aber man hat aus Südkorea Journalisten geschickt, die mich hier interviewt haben. Und damit waren sie dann auch zufrieden.
Zum Schluss, was würden Sie sagen? Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?
Ich glaube, das Geheimnis, es ist natürlich nicht leicht in Worte zu fassen, aber was wirklich, wirklich wichtig ist, dass man nicht nur seine Arbeit ernst nimmt, sondern auch die Leserinnen und Leser. Es ist so, dass ich einen hohen Anspruch an meine Arbeit habe, weil ich das Niveau, das ich erreicht habe, eben nicht vernachlässigen möchte. Ich möchte, dass jemand, der ein Nele Neuhaus Buch kauft, nicht enttäuscht wird. Und dafür tue ich wirklich sehr, sehr viel. Und ich glaube, das spürt man auch. Und das merken meine Leserinnen und Leser, dass ich nicht nur meine Figuren, sondern auch sie ernst nehme. Und so soll das weitergehen. Ich werde nie auf jeden Fall irgendwas schreiben, nur um was geschrieben zu haben, sondern da stecken immer wirklich Blut, Schweiß und Tränen drin in meinen Büchern.
Hat der Erfolg Ihr Leben auch ein Stück weit verändert oder anders gefragt? Wie hat der Erfolg Ihr Leben verändert?
Der Erfolg hat mein Leben vollkommen verändert. Ich bin unabhängig. Ich mache jetzt das, was ich wirklich immer gerne tun wollte. In der ersten Hälfte meines Lebens habe ich eben viele Dinge getan, die ich nicht wollte unbedingt, die ich einfach machen musste. Ich war allen vielen Zwängen unterlegen, wie das viele, viele Menschen eben auch kennen und müssen. Man muss halt irgendeine Arbeit machen, ob man die gerne tut oder nicht. Und jetzt habe ich eben das große, große Glück, dass ich eine Arbeit habe, die ich liebe, in der ich gut bin. Und dadurch hat sich natürlich vieles verändert in meinem Leben.
Haben Sie auch schon wieder eine neue Idee für Ihr Ermittlerduo oder schreiben Sie jetzt erstmal eine neue Pferdegeschichte?
Natürlich habe ich schon wieder Ideen für die Pferde wie auch für die Kommissare.
Da freuen wir uns drauf und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen gesundheitlich auch alles Gute. Danke für das Gespräch, Frau Neuhaus.
Ich danke. Vielen lieben Dank.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in der ARD Sounds App.